Rolle von Mann und Frau aus biblischer Sicht. Ich habe 4 Punkte. Der erste Punkt ist Vorbemerkungen. Ich muss ja einfach ein paar Vorbemerkungen machen. Biblische Sicht bedeutet, was die Bibel zu diesem Thema sagt. Biblische Sicht bedeutet, es spielt keine Rolle, was ich persönlich darüber denke oder was andere dazu meinen. Biblische Sicht bedeutet, das zu sehen, was die Bibel sagt, ohne Einfluss des Zeitgeistes und ohne Einfluss der Umwelt. Und biblische Sicht bedeutet, die ganze Bibel zu diesem Thema zu betrachten und im Zusammenhang zu sehen und nicht einzelne Stellen herauszupicken. Aber an dieser Stelle muss ich gleich sagen, das geht nicht. Da sitzt er nämlich heute Abend noch da, wenn ich jetzt jede einzelne Stelle betrachten will durch die ganze Bibel. Also es ist in der Zusammenfassung. Dann zweite Vorbemerkung, welche Bedeutung hat die biblische Sicht für die Menschen? Die Bedeutung, denke ich, müssen wir in 2 Kategorien einteilen. Erstens für Christen und zweitens für Nichtchristen. Für Menschen, die keine Christen sind, ist die biblische Sicht halt eine Ansicht von vielen. Für Christen ist die biblische Ansicht fundamental, sollte es zumindest so sein. Heute, ich weiß nicht, wie es euch geht, heute begegnet einem manchmal die Ansicht, du musst dich bekehren, dann bist du gerettet und mehr brauchst du nicht. Und das genügt. Und dann, so sehe ich es, würde die Bibel auf einem DIN A4-Zettel ausreichen. Und dann müsste das nicht so ein dickes Buch sein. Wenn dem nämlich so wäre, Bekehrung und sonst nichts, dann kann ich jetzt aufhören. Dann wäre das Thema aus christlicher Sicht ja nur Nebensache. Und dann wäre der Unterschied zwischen Christen und Nichtchristen nur noch in Nuancen, marginal, eigentlich gar nicht mehr zu sehen. Das verschwimmt. Aber Paulus schreibt in 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17, denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Aufdeckung der Schuld, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass ein Mensch Gottes sei vollkommen zu allem guten Werk geschickt. Also mit der Bekehrung hört das nicht auf. Wenn wir uns als Christen diesem Thema nähern, dann müssen wir die Bibel als das Fundament hinstellen und stehen lassen. Christen glauben an die Zuverlässigkeit und an die Autorität der Bibel. Wie soll der Glaube sonst Bestand haben, wenn die Bibel unzuverlässig ist? Christen glauben an die Bibel als Gottes Wort und verbindlichen Maßstab für ihr Leben. Für Christen ist die Bibel unumstößlich oberste Autorität und wird von ihnen als irrtumslos akzeptiert. Das jetzt mit den letzten Vorgetragenen ist mein Verständnis in der Beziehung und im Umgang von einem Christ mit der Bibel. Ihr müsst euch dazu eure eigenen Gedanken machen, wie ihr persönlich dazu steht und das seht. Dass die Bibel im säkularen Bereich angegriffen wird und ihr nicht geglaubt wird, ist ohne große Kunst zu sehen und auch nachzuvollziehen. Dass die Bibel aber auch im, ich sag mal, christlichen Bereich der Kirche und verschiedenen Gemeinden dann nicht geglaubt wird und immer mehr an Glaubwürdigkeit verliert, das hat nichts mit der Bibel selber zu tun, weil die vielleicht so altmodisch wäre. Die Bibel sagt ja selbst solche Situationen voraus. 2. Timotheus 4, die Verse 3 und 4. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Originalton Bibel. Und die Kapitel, die am meisten angegriffen werden und als Fantasie oder Poesie, Erfindung, Träumerei und vielleicht sogar Märchen benannt werden, das sind die ersten drei Kapitel der Bibel und die letzten drei Kapitel der Bibel. Und das sind aber genau die beiden Säulen, auf denen der gesamte Inhalt der Bibel steht. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die Frage ist, wie stehen wir persönlich dazu? Gehen sogenannte wissenschaftliche Erkenntnisse über die Bibel oder stehen sie darunter? Einstein soll mal einen Geistlichen gefragt haben, ob er noch an Gott glauben würde, wenn er, Einstein, beweisen würde, dass es keinen Gott gibt. Der Geistliche antwortete, dass er Einstein so klug einschätzen würde, dass er so lange sucht, bis er den Fehler in der Beweisführung gefunden hat. Zweitens, die biblische Schöpfungsordnung. Ich lese 1. Mose 1, 26 bis 31. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Und Gott sprach, siehe, ich habe euch alles samentragende Gewächs gegeben, das auf der ganzen Erdoberfläche wächst, auch alle Bäume, an denen samentragende Früchte sind. Sie sollen euch zur Nahrung dienen. Aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich regt auf der Erde, allem, in dem eine lebendige Seele ist, habe ich jedes grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. Um die biblische Sicht von Mann und Frau zu erkennen, müssen wir uns zunächst mit der Schöpfung von Mann und Frau beschäftigen. Es gibt einen großen Unterschied zwischen dem Schöpfungsakt von Tieren und dem Menschen. Er schuf alle Lebewesen mit einem Wort, männlich und weiblich, alle Tiere. Bei dem Menschen geht Gott ganz anders vor. Vers 27, Gott schuf sie als Mann und als Frau, also bewusst geschlechtlich. Und wenn wir im zweiten Kapitel dann nachlesen, schuf Gott zuerst den Mann, den er mit gewissen Aufgaben betraut hat, und später die Frau. Als Gott den Menschen geschaffen hatte, hatte er ein Konzept für das Zusammenleben. Und dieses Konzept für das Zusammenleben bezeichnete er als sehr gut. Es erstaunt schon, wie umfangreich die Bibel die Schöpfung des Menschen beschrieben hat. Keiner von uns Menschen kann sagen, nur durch Zufall stehe ich hier. Nein, Gott hat uns bewusst und willentlich als Menschen geschaffen. Gott hat uns ganz bewusst als Mann und als Frau geschaffen. Und wenn in 1. Mose 2 jetzt die Schöpfung des Menschen beschrieben wird, fällt auf, dass Gott dem Adam das Verbot gibt, nicht vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen zu essen. Es fällt weiter auf, dass Gott dem Adam die Aufgabe überträgt, den Tieren einen Namen zu geben. Und erst bei dieser Aufgabe der Benennung der Tiere fällt Adam auf, dass ihm eine weibliche Entsprechung fehlt. Und jetzt wird es wieder interessant, wie Gott die Eva erschafft. Nicht aus dem Erdboden, wie er Adam erschaffen hat. 1. Mose 2, 21 bis 23. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen. Und während er schlief, nahm er eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr bildete die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zu ihm. Da sprach der Mensch: Das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Die soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Der Talmud macht an dieser Stelle folgenden Kommentar: Nicht von seinem Haupt genommen, um zu herrschen. Nicht von seinen Füßen, um missachtet zu werden, sondern aus seiner Seite, um geliebt, genährt und gepflegt zu werden. Und jetzt müssen wir und wir Männer uns das mal vorstellen. Da wacht der Adam aus seiner Narkose auf und sieht diese Spezialanfertigung Gottes. Allein für ihn, für Adam geschaffen. Was wäre, wenn das uns so ginge? Von Gott zugeteilt. Brauchst du eigentlich keine Auswahl mehr, oder? Adam jedenfalls ist begeistert. Er erkennt sofort, sie gehört zu mir, sie entspricht mir, sie ergänzt mich, wir gehören zusammen. Was aber noch viel wichtiger gewesen sein muss, ist die Tatsache, dass er auf jeden Fall weiß, Gott hat sie extra für mich erschaffen. Adam weiß, wir gehören nach Gottes Willen untrennbar zusammen. Bei Adam und Eva war Gott sozusagen Mittler, Standesbeamter und Trauzeuge in einem. Und was war Gottes Konzept und Ziel für die Ehe des Menschen? Bevor Gott die Eva erschaffen hat, hatte Gott die Aufgabe und Zielsetzung formuliert. 1. Mose 2, Vers 18. Und Gott, der Herr, sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Dieser Vers macht dreierlei deutlich. Gott hat Mann und Frau geschaffen, damit sie erstens Gemeinschaft miteinander haben. Das heißt, die Beseitigung von Einsamkeit. Der Mensch ist also von Gott auf Gemeinschaft hin angelegt und sehnt sich danach. Gott hat Mann und Frau geschaffen, damit sie zweitens gegenseitige Hilfe erfahren. Das heißt, wir Menschen brauchen Unterstützung, Stärkung, Trost, Beistand, Rat und Hilfe in der Ehe. Und Gott hat Mann und Frau geschaffen, damit sie drittens eine Entsprechung haben. Das heißt, wir brauchen eine Ergänzung durch unterschiedliche Fähigkeiten, Möglichkeiten, Eigenschaften und unterschiedliche Verantwortlichkeiten in der Ehe. Wir sind von Gott zur Einigkeit unterschiedlich geschaffen, nämlich als Mann und als Frau. Das heißt, bereits von der Anlage her bewusst unterschiedlich, sowohl biologisch als auch wesensmäßig. Naturgemäß haben Frauen andere Begabungen, Fähigkeiten und Empfindungen als Männer. Damit ergänzen sie sich und helfen sich in vielen Situationen des Lebens. Und jetzt wollen wir das erste Mal eine Stelle aus dem Neuen Testament lesen. Das ist die Epheserstelle, die vorhin angesprochen worden ist. Ich lese aber jetzt wirklich die ganze Stelle, Epheser 5, 22 bis 33. Und wenn wir genau hinhören, dann denke ich, dass wir merken, wie sehr wir auch schon vom Zeitgeist beeinflusst sind in unserer Welt. Ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und er ist der Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, gleich wie der Herr die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Doch auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau so wie ich, so wie sich selbst, die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht. Wie fühlen wir uns jetzt? Merklich unwohler. Können wir den Text so stehen lassen, wie er da steht, wie ich ihn jetzt vorgelesen habe, oder passt er jetzt so gar nicht mehr an unsere Zeit? Wir erinnern uns, wir wollten das Thema aus biblischer Sicht betrachten, das heißt, wir müssen den Text so stehen lassen, wie er steht. Ich will den Text mal frei interpretieren, auf Mann und Frau und mal ganz ohne den Vergleich Gemeinde Christus. Die Frau darf sich von ihrem Mann führen lassen, sich geborgen fühlen und ihrem Mann den Rücken stärken. Durch diese freiwillige Unterordnung erfüllt die Frau Gottes Willen und ist gehorsam und wird der Fürsorge ihres Mannes anbefohlen. Gott hat den Männern die Befähigung zur Verantwortlichkeit gegeben. Der Mann soll die Verantwortung in seiner Ehe und seiner Familie übernehmen. Dazu gehört auch die äußere Versorgung. Dazu gehört, dass er zuständig für den Schutz seiner Ehe und Familie ist. Dazu gehört aber auch, dass der Mann zuständig ist für die geistliche, also innere Versorgung der Frau und der Familie. In dem allem werden die Männer immer wieder im Wort Gottes daran erinnert, ihre Frauen von Herzen zu lieben, sie wertzuschätzen und sie zu ehren. 1. Petrus 3, Vers 7: Ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen, weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Fazit: Die freiwillige Bejahung und Praktizierung dieser gottgewollten Schöpfungsordnung von Mann und Frau schafft eine echte innere Harmonie des Vertrauens, die von vielen heute vermisst wird. Drittens, die Unterschiedlichkeit zwischen Mann und Frau. Kurze Einführung in das politisch korrekte Verhalten, obwohl ich weiß gar nicht, ob ich das kann. Was hört man heute nicht alles so für korrekte Reden oder besser anreden? Wir haben daheim keinen Fernsehen. Ich habe jetzt mal irgendwo Nachrichten gehört. Ich dachte, das ist gar nicht deutsch, wie die reden. Liebe StaatsbürgerInnen, früher, da hieß es wenigstens nur, liebe Genossinnen und Genossen. Und ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wie heute die korrekte Form des Gendersprechs ist, wie das geht. Ich muss manchmal Briefe an öffentliche Stellen schreiben. Und Da bitte ich immer um Bewahrung, damit ich nicht mal durch einen falschen Buchstaben eine Anzeige kriege. Aber vom Beruf her bin ich hauptsächlich Schulbuchhändler, also ich verkaufe Schulbücher. Und wir haben jetzt in Hamburg 3 Schulen gemacht, jetzt im letzten Schuljahr. Und wenn die Schulbuchverantwortlichen mir eine E-Mail geschrieben haben, toll, ich wusste gar nicht, dass man das noch darf. Die haben immer geschrieben, lieber Herr Müller. Fand ich richtig gut, habe ich auch so zurückgeschrieben dann, ne? Und habe dann keinen Ärger gekriegt. Ja, dieses ganze Theater soll vielleicht was mit Gleichberechtigung zu tun haben oder doch. Und besser Gleichmacherei. Keiner steht irgendjemand in irgendetwas nach. Alle sind gleich. Aber das fängt ja auch an, sich zu verschieben in eine völlig verquere Richtung. Wer das sagt, was die Bibel sagt, wird gleich als patriarchalisch oder demagogisch diffamiert, vielleicht auch als Nazi und Rassist in die rechte Ecke gestellt. Aber die meisten wissen ganz genau, dass es nur 2 Geschlechter gibt und dass Mann und Frau auch unterschiedlich sind. Oder warum gibt es denn Bücher, ich habe gesagt Buchhändler, ne? Bücher mit dem Titel zum Beispiel, warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einparken. Ich habe gleich nochmal nachgeguckt, ob das Buch überhaupt noch erhältlich ist. Man weiß das ja nicht, aber es ist wirklich noch erhältlich. Ist jetzt kein christliches Buch, aber immerhin. Ne? Und auch im Comedy-Bereich, also wird hauptsächlich auf diese Unterschiedlichkeit abgefahren, weil damit die größten Lacher erzielt werden. Indem, wenn man nämlich die Wirklichkeit noch ein bisschen überspitzt darstellt. Aber überspitzt mal den Wahnsinn, der heute passiert, dann wird ein Beitrag im besten Fall noch bei YouTube gelöscht. Ein Sprichwort lautet, Unterschiede ziehen sich an. So, wollen wir wieder ein bisschen ernster werden. Nun kann ja Gott nicht wegen dieses Sprichworts Adam und Eva bewusst unterschiedlich geschaffen haben. Warum hat Gott uns dann verschiedenartig geschaffen? Weil er Mann und Frau unterschiedliche Aufgaben und Verantwortlichkeiten übertragen hat. Jemand hat mal einen Vortrag über dieses Thema gehalten und danach wurde ihm vorgeworfen, Ansichten aus dem Mittelalter zu vertreten. Ich glaube, das sind Ansichten aus der Bibel. Biblische Sicht. Und soweit ich weiß, ist die Bibel älter als das Mittelalter. Ich denke, wir müssen wieder ganz zurückgehen in die ersten 3 Kapitel der Bibel. Ich lese jetzt mal 1. Mose 3, 1 bis 11. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schürze. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen des Gartens. Da rief Gott, der Herr, den Menschen und sprach, wo bist du? Und er antwortete, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum habe ich mich verborgen. Da sprach er, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du solltest nicht davon essen? Was geschah beim Sündenfall wirklich? Ich will die Situation mal ganz locker nacherzählen. Adam sitzt vermutlich eines schönen Tages im Schatten eines Baumes. Vielleicht liegt er in seiner Hängematte und macht Siesta. Seine Frau ist ganz in der Nähe mit irgendwas beschäftigt, als der Teufel in Gestalt der Schlange wie ein Vertreter an die Tür kommt und Eva aufs Glatteis führt. Sie fällt auf die Verlockung herein, nimmt von der verbotenen Frucht und gibt auch ihrem Mann bei ihr davon zu essen. Und als Gott am Abend zu Besuch kommt, fällt auf, dass er nicht als erstes Eva zur Verantwortung zieht, sondern Adam. Und jetzt wird's ernst für uns Männer. Ich denke, das macht deutlich, dass Gott offensichtlich von Adam erwartet, dass er die Verantwortung für seine Frau übernimmt. 1. Mose 2, 24, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Gott sieht sie hier nach seiner eigenen Aussage als Einheit, ein Fleisch und nicht als zwei selbstständig verantwortliche Personen. Und daraus wird klar, dass Gott dem Mann die Verantwortung für seine Frau und ihr Handeln und Verhalten überträgt. Die Abbildung verdeutlicht diesen Tatbestand. Der Kreis symbolisiert die Einheit, die Mann und Frau als Ehepaar bilden. Ein Fleisch. Und die schräge Diagonale soll zeigen, dass der Mann vor Gott, für seine Frau, die Verantwortung trägt, beziehungsweise dass sie unter seinem Schutz steht. Es geht hier um beides, die Verantwortung für die äußere Versorgung, aber ganz sicher auch die Verantwortung für die innere geistliche Versorgung. Wir erinnern uns, dass Gott das mit dem Baum nur dem Adam mitgeteilt hat. Und Adam hat das ganz im Sinne Gottes der Eva mitgeteilt, denn sie wusste es ja auch. 1. Mose 3, 2 und 3, da sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit er nicht stirbt. Das heißt, in der Ehe trägt der Mann die Verantwortung, wenn einer von beiden etwas tut. Lass mal setzen lassen, ne? Das ist nämlich so, als wenn es einer getan hätte. Sie sind eins vor Gott. Mann und Frau haben also unterschiedliche Aufgaben gemäß ihrer unterschiedlichen Funktionen und Wesensarten. Aber der Mann hat Rechenschaft zu geben. In der Ehe ist es ähnlich wie bei einem Tandem. Beide können strampeln und in die Pedale treten. Aber nur einer kann lenken. Wenn beide lenken könnten, wäre das Tandem nicht lange auf gutem Kurs, denke ich mal. Ich habe mal ein Radiointerview gehört von einem Bootsvermieter am Müritzsee. In dem hat er unter anderem gesagt, wenn ich ein Ruderboot an ein Ehepaar vermiete, kann ich bereits nach einem Kilometer sehen, wer an dieser Ehe das Sagen hat. Da kann man von Emanzipation reden und über Gleichberechtigung diskutieren, aber bis heute schmunzelt man über einen Mann, der unter dem Pantoffel steht, oder über eine Ehe, in der die Frau die Hosen anhat. Wer eine harmonische Ehe wünscht, darf sich diese genannten Beispiele merken. Es ist im Grunde genau das, was Paulus sagt, was wir vorhin im Epheserbrief gelesen haben. Ich weiß, es fällt schwer, das zu praktizieren. Einerseits, dass die Frau hinter dem Mann stehen soll, will heißen, sich unterordnen, und dass der Mann die uneingeschränkte Verantwortung für sie übernimmt und sie bedingungslos liebt. Ich könnte jetzt an dieser Stelle mit einigen Beispielen aus meiner Ehe langweilen. Das mache ich aber nicht, zumindest weil meine Frau auch mit dabei ist. Das muss ich jetzt nicht so in der Öffentlichkeit tragen. Aber es ist manches wohl gelungen und manches wohl nicht gelungen. Zwei Fragen, die sich aus dem Zusammenhang ergeben. Eine Frage an die Frauen. Was hatte Eva eigentlich falsch gemacht? Natürlich, sie hat Gottes Gebot überschritten. Er hatte verboten, von der Frucht dieses Baumes zu essen, und sie tat es, verführt durch den Teufel, trotzdem. Warum sie dieser Versuchung erlag, ist ein anderes Thema. Aber durch diesen Ungehorsam zerbrach die Harmonie mit Gott. Das war aber nicht die einzige Folge des Sündenfalls. Es zerbrach auch die Harmonie mit ihrem Mann. Weshalb? Was hatte Eva in Bezug auf Adam falsch gemacht? Genau, sie hatte ihre Kompetenz Adam gegenüber überschritten. Sie hat ihn sozusagen rechts überholt. Als ein Fleisch, also eine Einheit, hätte sie nur in Übereinstimmung mit Adam handeln dürfen, weil er ja die Verantwortung für sie trug. Indem Eva selbstständig handelt, verlässt sie ihren Kompetenz- und Schutzbereich, und das Verhältnis zwischen Eva und Adam ändert sich schlagartig. Folgen wollen wir uns dann noch kurz näher ansehen. Aber ist das nicht heute das grundsätzlich Falsche in unseren Ehen und Familien? Woher kommt das? Und seid mal ehrlich, also mir geht das so, weil wenn jetzt irgendein Problem ansteht oder wenn irgendwas zu lösen ist, ne, und die Frau sagt, ach komm, mach ich, dann legt man sich doch lieber zurück und lässt sie machen. Obwohl man genau weiß, eigentlich ist es deine Aufgabe, du müsstest das jetzt machen. Ich weiß nicht, das ist bei uns manchmal so, wie es bei euch ist, braucht er mir ja nichts zu sagen. Aber woher kommt das? Ich denke, wir sind heute alle miteinander durch den Zeitgeist verführt. Wir haben ihn in uns aufgenommen durch unsere humanistische Erziehung und die Gedanken der Emanzipation. Sie besagen, dass die Frau sowohl im Denken als auch im Handeln selbstständig ist. Ich denke, wir haben uns einreden lassen, dass Mann und Frau nicht eine untrennbare Einheit sind, sondern gleichwertige Partner. Und wir denken, dass diese Partnerschaft auf demokratische Weise funktioniert. Aber damit haben wir das von Gott gewollte Konzept für die Ehe verlassen. Er wünscht sich die Einheit nach Geist, Seele und Leib. Das ist die Grundlage von echter Gemeinsamkeit und Harmonie. Die zweite Frage, was hatte Adam eigentlich falsch gemacht? Viele Männer meinen vermutlich, wer nichts macht, macht auch nichts falsch. Aber genau das ist hier der Fehler Adams. Obwohl er sich offensichtlich in der Nähe Evas aufgehalten hatte, als der Teufel sie verführte, fragte er nicht danach, woher sie die Frucht hatte, die sie ihm zu essen reichte. Er zog sich aus der Verantwortung und ließ seine Frau eigenmächtig handeln. Ich hatte es vorhin schon angedeutet, ist das nicht der Fehler vieler Ehemänner bis heute? Sie entziehen sich den Aufgaben und Verantwortlichkeiten, die Gott für sie in der Ehe vorgesehen hat. Sie schaffen damit für ihre Frauen nicht den geschützten Rahmen der Geborgenheit und fördern dadurch eigenmächtiges Handeln in der Ehe. Ist es nicht so, dass heute Männer und Frauen in der Ehe häufig nebeneinander herleben? Sie bilden keine Einheit mehr, sondern leben eher in einer Symbiose, die jedem seinen Freiraum lässt und die persönliche Selbstverwirklichung fördert. Ich bin jetzt schon seit über 20 Jahren selbstständig. Vorher war es meine Frau und wir haben eigentlich fast das ganze Leben lang zusammen gearbeitet. Immer daheim, immer in einem Zimmer, von früh bis nächsten früh waren wir immer zusammen. Selten mal, wenn jemand unterwegs war. Und da sind oftmals Leute gekommen, die sagen, also wir könnten das nicht. Den ganzen Tag zusammen und dann auch noch die Nacht. Und das würden wir nicht aushalten. Wie macht ihr das? Kann natürlich jetzt der Meinung sein, dass wir uns in der heutigen Zeit, in der heutigen Gesellschaft, in unseren Ehen anders arrangieren müssten. Wirklich? Ich denke aber, wer eine göttlich harmonische Ehe führen und leben möchte, und das zur Ehre Gottes und zum Zeugnis in dieser Welt, sollte vermehrt die göttliche Betriebsanleitung lesen, um aus Fehlern anderer zu lernen. Und das sind zunächst die ersten drei Kapitel der Bibel. Viertens, letzter Punkt. Was ist damals geschehen, als Adam und Eva in Sünde fielen? A. Sie fielen aus der Gemeinschaft mit Gott. Römer 5, Vers 12. Darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hindurchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Das ist die unmittelbare und gravierende Folge des Sündenfalls. Wie ein Virus hat die Sünde alle Menschen erfasst. Das ist wirklich der todbringende Virus für alle Menschen. Das hat Gott ja dazu veranlasst, den Erlöser zu schicken, Jesus Christus, seinen Sohn, um uns Menschen von der Versklavung durch Sünde und Tod zu befreien. B. Sie hatten ein anderes Verhältnis zur Umwelt. Gott sagte ihnen, dass nun ihre Arbeit im Schweiße ihres Angesichts geschehen werde. Arbeit war nicht mehr göttlich legitimierte Aufgabe und Beschäftigung, sondern mit Mühe und Beschwerde verbundene Lebensnotwendigkeit geworden. C. Sie bekamen ein anderes Verhältnis zu ihrem Körper. Nacktheit als ein Gefühl der Verletzlichkeit, der intimsten Empfindungen war jetzt prägend für ihr Leben. Gott gab ihnen die Scham zum Schutz ihrer Intimsphäre und die Bekleidung zur Bedeckung ihrer Nacktheit. Außerdem sagte Gott, dass die Frau mit Schmerzen bei der Geburt rechnen muss. So weist jede schmerzvolle Geburt in gewisser Weise auf den Sündenfall zurück. D. Sie bekamen ein anderes Verhältnis zueinander. Gott kündigt an in 1. Mose 3, Vers 16. Und zur Frau sprach er, ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein. Er aber wird über dich herrschen. In manchen Bibeln steht, er soll über dich herrschen, aber die richtige Übersetzung ist in dem Moment, er wird über dich herrschen. Das heißt also, dass das keine Aufforderung Gottes an den Mann ist, über die Frau zu herrschen, sondern durch den Sündenfall wird das so geschehen. Das Patriarchat zur Unterdrückung der Frau durch den Mann ist nicht Gottes Schöpfungsordnung, sondern die Folge des Sündenfalls. Die Folgen aus der Unterdrückung der Frau durch den Mann, wenn man in die Zeit so hineinschaut, wie viel Not und Elend ist aus dieser Tatsache entstanden. Natürlich haben viele im Laufe der Jahrhunderte versucht, diese Beherrschung abzuschütteln. Eine Sache ist der Humanismus, der Gott aus der Mitte des Denkens vertrieben hat und den Menschen in den Mittelpunkt gestellt hat. Der Humanismus sieht das Verhältnis zwischen Mann und Frau nicht mehr in der Verantwortung füreinander, sondern in einer demokratischen Partnerschaft nebeneinander. Interessanterweise sprechen wir erst seit der Zeit des Humanismus in unserem Kulturkreis von Ehepartnern. und empfinden das als das Normale und Richtige. Wir alle, auch die Christen, sind geprägt durch diesen humanistischen Gedanken. Denn wir alle sind durch humanistische Schulen geprägt worden. Deshalb sehen wir Christen, die Betonung der Menschlichkeit als christlich an und sehen nicht, dass wir im Grunde Humanismus mit den biblischen Aussagen vermischen. Die Bibel jedenfalls kennt keine Ehepartner. Sie spricht vielmehr von dem Haus des Menschen und meint damit den verwandtschaftlichen Bereich, in dem der Ehemann die Verantwortung trägt. Übrigens, wie Jesus selbst zum Humanismus steht, ist auch ganz klar in der Bibel aufgezeigt. Ich lese dazu Matthäus 16, 21 bis 23. Von da an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse von den Ältesten, den obersten Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Dann nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren und sprach, Herr, schone dich selbst, das widerfahre dir nur nicht. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, weiche von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du denkst nicht göttlich, sondern humanistisch, menschlich. Du meinst, was menschlich ist, humanistisch ist. Ein weiterer Versuch, die Schöpfungsordnung bzw. die Frage des Sündenfalls umzukehren, ist Anfang des 20. Jahrhunderts die Emanzipation, die Zeit der Emanzipation. Hier wurde und wird versucht, der Frau Machtstellungen zu übertragen, die Gott für sie nicht vorgesehen hat. Da kann man auch mal nachdenken. Und bedenkt bitte immer noch, dass ich hier nur die Dinge aus biblischer Sicht sage. Ganz sachlich und auch emotionslos. Wir leben heute in einer Zeit, in der alle Ordnungen auf den Kopf gestellt werden. Sie findet ihren Gipfel in der Legitimation der gleichgeschlechtlichen Partnerschaften und anderen Lebensformen, die der Ehe gleichgestellt werden. Ich denke aber, dass der Weg zu einem glücklichen und harmonischen Mit- und Nicht-Gegeneinander der Geschlechter zurück zur eigentlichen Konzeption Gottes ist. Zurück zur ehelichen Schöpfungsordnung Gottes. Und sie kann für uns Christen nur gelingen, wenn wir ganz bewusst Jesus Christus in unsere Ehen einbeziehen. Sie kann für uns Christen nur gelingen, wenn wir Jesus Christus die Mitte unserer Beziehung zueinander einräumen. Unter seinem Kreuz können wir zur Buße finden. Können wir in die rechte Verbindung zu Gott und damit auch in die rechte Verbindung zueinander finden und zurückfinden. Ich möchte abschließend noch folgende 7 Grundsätze formulieren. Vielleicht könnt ihr 1 oder 2 euch merken. Erstens, Unterordnung bedeutet niemals Abwertung oder Minderwertigkeit. Zweitens, die Anordnungen der Bibel sind uns gegeben, um Gott durch ihre Befolgung zu ehren. Das heißt Gehorsam. Drittens, Gott hat sie uns gegeben zu unserem eigenen Wohl. Viertens, es sind Prinzipien für unser Leben, keine Gesetze zu einem besseren Christsein. Fünftens, Unterordnung muss stets eine freiwillig eingenommene Stellung sein und darf nicht auch nicht moralisch erzwungen werden. Sechstens, Anordnungen Gottes unterscheiden sich fast immer von den Gewohnheiten des jeweiligen Zeitgeistes. Und siebtens, das Gebot für die Männer ist nicht eine Unterwerfung der Frau, sondern eine aufopfernde, bedingungslose Liebe für sie. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. Du hast uns heute gezeigt, welche Rolle Mann und Frau zueinander und dir gegenüber spielen. Es ist manchmal schwer anzunehmen und schwer zu tun. Aber Herr, wir wollen, dass du in unseren Ehen der Mittelpunkt bist. Dass wir auf dich sehen, auf dich hören und dich bitten, dass du uns hilfst, nach deinem Konzept zu leben. Amen.